zu einer neuen TagView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge jede Menge hochspannender Themen für euch vorbereitet. Und es ist quasi eine Jubiläumsfolge, denn wir feiern 20 Jahre Linux unter anderem. Dann feiern wir oder betrauern wir eher den Rauswurf, will ich ja nicht sagen, aber das freiwillige Abgehen von Steve Jobs von Apple. Und dann wollen wir uns noch ein bisschen mit dem Sommerloch-Thema, Technik-Thema beschäftigen. Und zwar ist das UniOS. Gut, fangen wir allerdings zunächst einmal an mit einem positiven Thema, nämlich 20 Jahre Linux. Ja, es ist tatsächlich schon 20 Jahre her, seitdem der Linus Torvalds dann in seinen berühmten Satz in die Newsgroup, in die Minix User Group quasi reingeschrieben hat, dass er an einem Betriebssystem arbeitet, das frei sein soll, das nur als eine Art Hobby entwickelt wird und das wahrscheinlich nie irgendwie was Großes wird. Und jetzt 20 Jahre danach, aus diesem Hobby hat sich halt eben ein weltumschiffendes, weltumfassendes OS entwickelt, das die Welt quasi auch erobert hat. Und in den 90er Jahren, so hat es Linus Torvalds selber auch noch gesagt, wollte er ganz scherzhaft die Welt erobern mit Linux. Und heutzutage erwähnt er das nicht mehr so scherzhaft, denn er hat es tatsächlich geschafft, die Welt zu erobern. Wenn wir uns mal überlegen, wo Linux alles zu finden ist, in fast allen Geräten findet man sich irgendwie wieder. In Autonavigationssystemen, in Bankautomaten, in Börsensystemen, wie zum Beispiel das Börsensystem der Wall Street, in Ticketautomaten, in Handys, in Smartphones, PC, Laptops, Tablets, Funkgeräte. Ja, selbst auf Toastern kann man Linux finden und selbst auf Toastern läuft Linux teilweise auch. Und nicht zu vergessen auch Router und natürlich auch Taschenrechner mittlerweile, die mit Linux ausgestattet werden. Das ist also wirklich eine ganze Menge an Geräten, die von Linux unterstützt werden. Und nicht natürlich zu vergessen von dem Medium schlechthin, was wir ja tagtäglich auch benutzen und was ihr jetzt auch benutzt, um diesen Podcast überhaupt hören zu können, nämlich das Internet selbst. Wenn man mal überlegt, wie viele Server denn auf Linux basieren, da ist ja Linux auch, glaube ich, Weltmarktführer, was die Anzahl der Server angeht im Internet. Allerdings dürfen wir natürlich auch nicht nur vergessen, dass Linux im Grunde genommen nur der wichtigste Teil eines Betriebssystems ist. Natürlich gehört zu einem Betriebssystem, worunter wir ja den Begriff Linux heutzutage verstehen, dass es ja eher eine Linux-Distribution, das heißt eine Zusammenstellung von verschiedenen Softwarekomponenten. Und eine der wichtigsten Komponenten stammt aus dem 1983 gestarteten Bemühungen des GNU-Systems. Und immer weniger, aber ein Großteil des Erfolges, den Linux heute feiern kann, ist halt eben dadurch entstanden, dass es nicht nur freie Software war, sondern dass man es auch mit Komponenten des GNU-Systems verheiraten konnte. Und unsere Linux-Systeme, so wie auch mein Linux-System hier, basieren auch zum Großteil immer noch auf den GNU-Tools, sagen wir mal so. GCC ist da zum Beispiel zu nennen, aber auch noch viele, viele andere, die da eine Rolle spielen, auch wenn sie jetzt ersetzt werden teilweise. Trotzdem waren halt die sehr, sehr ausschlaggebend auch für den Erfolg von einer Linux-Distribution oder von vielen Linux-Distributionen. Und das ist natürlich, dürfen wir jetzt bei diesem 20 Jahre Geburtstag nicht vergessen, dass da natürlich ein bisschen mehr dazu gehört. Wenn wir uns mal ein bisschen mit der Geschichte befassen wollen, das ist nämlich auch sehr interessant. Für die Leute, die die Geschichte selbst nicht erlebt haben oder für die Leute, die ein bisschen zu jung waren, die Geschichte erleben zu können, will ich das mal so kurz Revue passieren, wie das Ganze denn angefangen hat mit Linux. Und zwar hat es halt wieder, wie schon erwähnt, mit diesem Posting angefangen von Linus Torvalds, der dann auch prompt die Version 001 herausgegeben hat, die noch nicht unter der GPL stand, sondern einfach so auf den FTP geladen wurde und wahrscheinlich unter Public Domain oder sowas stand, also keine wirkliche Lizenz hatte. Und diese Version 001 wurde am 17. September 1991 rausgebracht und dann aber nur ein halbes Jahr später gab es auch schon die GPL-Lizenz, worunter das System rausgebracht wurde. Es war wahrscheinlich Version 002 Und diese GPL-Lizenz wird halt bis heute benutzt, auch in einer neuen Version, GPL V2. Und gewährleistet auch bis heute noch, dass wir eben einen Linux-Kernel, der frei ist und ein demokratisches Entwicklungssystem eben bietet und auch sichert, muss man ganz ehrlich sagen. 1992 kam dann auch das X-Window-System dazu. Das ist vielleicht auch für viele interessant, die das nicht gewusst haben, die immer meinten, Linux, ja, ist was auf der Konsole irgendwie. Die grafische Oberfläche kam relativ früh hinzu, 1992 schon, also ein Jahr später, nachdem eben das System herausgegeben worden ist, kam schon das X-Window-System hinzu, so dass man auch schon halt Fensterdarstellungen machen konnte mit einfachen Fenstermanagern, die es halt damals gab. Das war halt im Grunde genommen auf dem Niveau, wie es auch die BSD oder die Unix-Derivate damals hatten. Und das war dann doch also doch schon in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Und dieses X-Window-System wird ja zum Großteil auch heute noch in einer etwas geänderten Version immer noch benutzt und zur Darstellung von grafischen Oberflächen genutzt. Und da hat sich ja in den Jahren doch was geändert. Vorher hieß es halt X386, wird ja teilweise immer noch eingesetzt von Unix-Systemen. Dort hat sich aber die Lizenz geändert, also hat man einen Fork gemacht und hat das Ganze dann Xorg genannt, und Xorg ist halt eben das, was wir heutzutage auch noch einsetzen. Springen wir noch ein Jahr weiter, 1993 starteten dann auch die ersten bekannten Linux-Distributionen, die es heute auch noch immer gibt, nämlich Slackware und Debian, und die sind halt immer noch existent und wurden halt fortgeführt, und ich glaube Debian war ja letztens oder wurde letztens von einigen namhaften Autoren zur besten Linux-Distribution erkoren im Grunde genommen. Und das ist halt, meiner Meinung nach hat es wirklich vollkommen verdient. Slackware, da ist ein bisschen ruhiger drum geworden. Es gibt eine coole Versionsnummer 1337, also 1337. Und dort hat man allerdings auch mittlerweile, aus meiner Sicht sieht man dort einige Ausfallerscheinungen. GNOME und KDE werden zum Beispiel nicht mehr gepackt offiziell. Und die müssen dann von Drittherstellern irgendwie besorgt werden. Ein bisschen komisch. Naja, aber auf jeden Fall, Slackware existiert immer noch und funktioniert immer noch so einfach oder so kompliziert, je nachdem, wie man es sehen möchte, wie es früher auch schon der Fall war. Dann 1994 erschien dann schon die Version 1.0 von Linux mit den damals halt üblichen neuen Entwicklungsmodus, der bis zur Version 2.6 beigehalten wurde, nämlich, also bis einschließlich 2.4, sagen wir besser so, nämlich, dass eben eine stabile Version 1.0er-Version gepflegt wurde und dann eine Entwicklungsversion im Entwicklerzweig 1.1 erarbeitet wurde. Und aus dieser Entwicklerversion 1.1 entstand dann im Jahre 95 die Version 1.2, die erste Version, die dann auch auf mehreren Plattformen portiert wurde, wie zum Beispiel Spark, Alpha, aber auch MIPS-Prozessoren. Und damit habt ihr natürlich, seht ihr schon mal, dass durch diesen frühen Portierungswahn, sagen wir mal so, oder den frühen Portierungsmöglichkeiten Linux halt heutzutage auf wirklich fast allen Geräten lauffähig ist, dadurch, dass man es halt immer erweitert hat und immer auf neuen Geräten fähig gemacht hat. Mit Hilfe guter Netzwerkfähigkeiten und halt den Apps, zum Beispiel Apache, Samba und Sendmail, entwickelte sich Linux dann in dem Laufe der Jahre, also 96, 97 und so weiter, immer mehr zu einem sehr, sehr interessanten Objekt für den Servermarkt. Das haben dort einige schon doch gemerkt, dass sich das dort lohnt, so ein offenes System zu benutzen. Und hier die Apps, also Apache, Samba und Sendmail, sind ja sehr, sehr gut gewesen, auch damals schon. Heutzutage auch natürlich auch noch. 1996 kam dann auch das Tux-Maskottchen hinzu, dass sich quasi Linus nicht so frei von der Lameng irgendwie erfunden hat, sondern dass er sich ausdachte, als er bei einem Zoobesuch von einem Pinguin gebissen wurde. Jedenfalls so sagen es die Gerüchte. 1997 startete die Webseite kernel.org, die es ja heute immer noch gibt, die halt neben dem Kernel selber und den verschiedenen Quellen des Kernels, verschiedenen Versionen des Kernels, auch noch die Mailingliste hostet und das halt eben bis heute auch noch macht. 1998 wurde dann nach einem Streit das Aufnehmen von Patches dahingehend geändert, dass nicht nur Linus Torvalds selber irgendwie die Patches aufnimmt, sondern dass auch einige Helfer ihm dabei unter die Arme greifen und dann Patches in den Kernel einpflegen. Im Grunde genommen läuft es heute so ab, immer noch so ein bisschen in erweiterter Form, dass es immer für einen Bereich im Kernel eben einen Maintainer gibt, der die Patches aufnehmen kann, Vertrauter von Linus Torvalds. 1999 erschien dann Linux 2.2 und das erste Mal mit einem richtigen SMP, also Multiprozessor Support. Ich glaube, da konnte man schon 4 Kerne und mehr benutzen. Das war mit der Version 2.0, die davor erschien, war nicht ganz möglich. War schon so eine erste SMP-Implementierung drin, die war aber noch nicht so ausgereift. Außerdem erschienen auch im gleichen Jahr, 1999, erschienen halt die ersten Desktop-Umgebungen, nämlich KDE 1.0 und GNOME. Und die waren einfach mehr als nur die einfachen Fenstermanager, die man davor kannte, also FVVM zum Beispiel, einer der berühmtesten wahrscheinlich Fenstermanager damals zu der Zeit, aber auch viele, viele andere Fenstermanager, die es damals gab, die haben eben nur diese Fensterverwaltung gemacht und KDE und GNOME waren halt richtige Desktop-Umgebungen und haben sich ja bis heute sehr, sehr gut weiterentwickelt. In Sachen Anwendungssoftware erschienen dann zum Beispiel auch im Jahr 1999 Netscape und StarOffice für Linux und deren Code ist ja heutzutage immer noch in Verwendung, zum Großteil im Firefox-Browser oder auch in Open- bzw. LibreOffice. Und das ist doch eine tolle Sache. Das zeigt ja schon so ein bisschen, Netscape und StarOffice waren damals kommerzielle Produkte, die kamen für Linux raus. Und dessen Entwicklung ist dann halt auch in Richtung Open Source gegangen und sie haben sich quasi, sind quasi aufgeblüht in neuen Open Source Projekte, die noch großartiger geworden sind, als man es damals erhofft hatte. Dann gab es natürlich auch große Hardwarehersteller wie zum Beispiel Dell oder HP oder auch IBM, die sich dann halt eben dem Linux Server Markt zugewandt haben. Und das rief dann auch das erste Mal Microsoft so ein bisschen auf den Teppich, denn die waren so das erste Mal von Linux irgendwie so in Konkurrenz, standen sie zu Linux so ein bisschen. Und da Microsoft im Grunde genommen dann vergeblich die Jahre auch danach irgendwie nach einem Rezept dagegen gesucht hat, auch in Sachen Qualität und Quantität und so weiter, hat man im Grunde genommen dann, hat man Linux irgendwie anders bekämpft und das endete dann in den großen Foot War aus, was Microsoft ja, wo Microsoft zum Beispiel Linux als Krebsgeschwür und Bedrohung für Immaterialgut bezeichnete. Und das halt bis heute ein bisschen so aufrecht erhält, wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, dass Microsoft ja immer noch behauptet, dass Linux einige Microsoft-Patente verletzt. Welche das jetzt sind, das sagt Microsoft selber nicht. Aber das ist halt die Taktik von Microsoft, weil sie anders gegen Linux nicht so richtig bestehen können. Jedenfalls nicht im Servermarkt. Dann machen wir kurz einen Zeitsprung auf das Jahr 2000. Dort gab es was Interessantes. Dort gab es nämlich diesen Super Bowl Trailer von IBM. Den kennen wir vielleicht alle mit diesem kleinen Jungen, der in diesem komischen Raum da irgendwie gehalten wird. Dieser Super Bowl Werbespot, der dann lief, der dann Linux richtig berühmt gemacht hat und natürlich auch IBM so ein bisschen berühmt gemacht hat und hat auch natürlich nochmal stark unterstrichen, dass IBM hier jetzt 1 Milliarde in den Linux-Kernel investiert und richtig viel Power und richtig viel Leistung dann zurück erwartet. Ein Jahr später kam dann auch schon der Linux-Kernel 2.4 auf den Markt, das erste Linux, das ich dann auch wirklich regelmäßig auf meinem Rechner laufen hatte. Mit, ich glaube, es war eine SUSE Linux 7, die das System hatte, mit KDE 2, glaube ich, war es gerade in der Beta-Version oder sowas. Ja, das konnte dann auch viel, viel mehr Hardware unterstützen und das war auch das erste Linux, wo dann auch meine komplette Hardware eigentlich unterstützt wurde. Sogar die Soundkarte wurde unterstützt. Damals, das war ja für Linux-Verhältnisse damals noch ein exotisches Gerät, sagen wir mal besser so. Und selbst heutzutage wird ja immer noch dieser Linux-Kernel 2.4 teilweise noch in Embedded-Geräten oder auch Routern eingesetzt, weil halt eben der 2.4er-Kernel sehr, sehr ressourcenschonend und sehr, sehr ressourcensparsam arbeitet. Dann im Jahre 2003, also 2 Jahre später im Grunde genommen, erschien der Linux-Kernel 2.6 mit noch mehr Hardware-Support, noch mehr neuen Features und auch wieder einem neuen Entwicklermodell. Denn das Entwicklermodell, in dem man quasi den Linux-Kernel 2.6 entwickelt hat, das war ja Linux 2.5, das Entwicklungsmodell. Und daraus wurde dann Linux 2.6 der stabile Kernel. Man hat das Entwicklungsmodell dann aufgegeben und hat dann gesagt, okay, wir entwickeln jetzt auch unstabile oder unser Entwicklungssystem findet jetzt im 2.6er Kernel statt. Wir machen keinen Entwicklungszweig 2.7er Kernel, sondern wir entwickeln im 2.6er Kernel und werden regelmäßig dann Snapshots erstellen, quasi von Kerneln, die wir als stabil deklarieren. Und die werden dann von einigen der Kernel-Maintainern eben weiterhin mit Patches und Updates beliefert. Das macht sehr, sehr viel Sinn, da ja auch immer mehr neue Distributionen rausgekommen sind und gerade auch Ubuntu, die ja das forciert haben, diesen 6-Monats-Zyklus für eine neue Linux-Distro rauszubegeben, wo sich dann ja viele so auch in diesen 6 bis 8, 9 Monaten dann doch halten in diesem Zyklus. Das macht natürlich dann die Entwicklung schneller. Zu jedem neuen Zyklus muss natürlich ein neuer Kernel her. Es sind meistens 2 oder 3 Versionen, die dann dazwischen liegen zwischen einer Distributionsrelease und dem anderen Distributionsrelease. Und das ist halt das, was dann auch sehr, sehr viel Sinn macht, dass man einen Kernel, der in einer Distribution dann rausgekommen ist, dass man den ein bisschen was länger pflegt, zumindest so lange wie auch die herkömmlichen Distros halt diesen Kernel unterstützen. Dann gab es 2005 wieder eine interessante Entwicklung. Dort gab es dann ich glaube ab 2001, lass mich nicht lügen, 2001, 2002 gab es dann wieder ein Problem mit den eingesendeten Patches. Das waren wieder zu viele und dann hat man auf ein neues Versionskontrollsystem umgestellt, das sich BitKeeper nannte. Und Linus Torvalds fand das dann doch nicht so toll, weil es halt ein kommerzielles, proprietäres Protokoll war und er wollte dann sein eigenes nachprogrammieren und hat es dann für den neuen Kernel gemacht und hat sich das hat es dann Git genannt und das ist halt heutzutage eines der berühmtesten und weitverbreitetsten Versionskontrollsysteme und auch eines der modernsten Versionskontrollsysteme, was es eben gibt und für zahlreiche Projekte eben eingesetzt wird und halt nicht nur für den Linux-Kernel selber. Im gleichen Jahr, also auch 2005, kam dann auch die erste Virtualisierungslösung Xen auf den Markt und dann folgten halt viele weitere Virtualisierungslösungen, auch im Kernel selber, KVM und so weiter und so fort. Und das ist so, glaube ich, der letzte große Entwicklungsschritt, der vorletzte große Entwicklungsschritt, nämlich vor einigen Wochen gab es ja dann wieder einen erneuten Versionssprung, quasi zum 20-jährigen Jubiläum vom Linux-Kernel hat sich Linus Torvalds dann entschieden, die ganze 2.6er-Reihe aufzugeben und jetzt auf den 3.0er-Kernel zu springen. Und das macht natürlich Bock und Lust auf mehr. Soll natürlich bei den zeigt natürlich auch zum einen, dass es einfacher werden soll für, sagen wir mal, für Entwickler von außen, also die jetzt nicht in der Linux- oder Open-Source-Szene aktiv sind. Dazu gehören ja immer mehr, die ja dann jetzt auch Linux auf Smartphones einsetzen wollen, dass sie halt eben einfacher mit dem Kernel zusammenarbeiten können. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn wir eine etwas neuere, modernere Versions- oder eine verständlichere Versionsnummerierung durchführt als 2640, 2639, 2626 oder sowas, was dann doch eher verwirrend ist. Und das ist, glaube ich, so der letzte große Schritt des Linux-Kernels gewesen. Und das ist so eine kleine Auflistung halt dieser Historie rund um die Geschichte von Linux. Also Linux feiert in diesem Jahr 20 Jahre Bestehen im Grunde genommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, weil Linux ja selber nicht nur ein Stück Software ist, sondern ja auch die Open Source und die Free Software Bewegung nach vorne gebracht hat. Denn ohne das freie Betriebssystem hätte, glaube ich, Open Source und Free Software nicht so einen hohen Stellenwert, wie es heutzutage der Fall ist. Denn eben durch diese freien Betriebssysteme und durch den Zwang, dass man da natürlich auch freie Programme drauf laufen lassen möchte, entstanden halt eben diese großartigen Programme wie OpenOffice, wie LibreOffice oder auch viele, viele andere Programme. Auch die Desktop-Umgebungen KDE und GNOME haben sich ja halt eben durch die Anzahl der Benutzer des Linux-Systems weiterentwickelt und sind halt dann aus diesem Grund so weit, wie sie heutzutage dann auch tatsächlich sind, dass sie dann halt eben mit großen kommerziellen Produkten mithalten können.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, von dieser Jubiläumsfeier kommen wir jetzt zu einer kleinen Abschiedsfeier, denn Steve Jobs hat tatsächlich seinen Rücktritt als Apple-Chef erklärt. Aus gesundheitlichen Gründen. Das war ja vielfach schon spekuliert worden, dass es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Er hat ja ein paar Auftritte auch abgeblasen und war ja auch teilweise, glaube ich, im Krankenhaus. Da gab es natürlich immer wieder diese Aktienstürze für Apple. Und in letzter Zeit ging es Apple sehr, sehr gut. Gerade in dieser erneuerlichen Finanzkrise oder diesem erneuerlichen Erdbeben an der Börse ist ja Apple dann doch ganz nach oben geschnellt und gehörte zu einer der reichsten Unternehmen weltweit. Und jetzt ist die Apple-Aktie wieder abgestiegen, denn Steve Jobs hat quasi angekündigt, dass er aufhört, aus eben diesen gesundheitlichen Gründen. Und das ist halt auch wieder mal sehr, sehr interessantes Thema, was man jetzt aufgreifen kann, nämlich die Geschichte so ein bisschen hinter Steve Jobs und Apple und die Verknüpfung, die man sehen kann von Steve Jobs und Apple. Denn geht es Steve Jobs schlecht, geht es Apple schlecht und geht es Steve Jobs gut, geht es auch Apple gut. Und das ist halt so eine Symbiose, die man bei Apple jetzt langsam versuchen muss zu durchbrechen, weil er ja jetzt nicht mehr Chef ist. Das Interessante dabei ist natürlich, wir wollen mal so einen kleinen Rückblick wagen, was hat denn Steve Jobs alles so geleistet für Apple? Natürlich zum einen ist er der Mitbegründer von Apple, damals mit Steven Wozniak in der Garage quasi die ersten Apple-Computer zusammengebaut, damals in den 60er Jahren schon damit angefangen, die zusammenzubauen und dann die Vision natürlich, das ist glaube ich das, was ihn da ausgemacht hat, dass halt der Computer zu einem Alltagsgegenstand wird, dass man ihn zu Hause wirklich benutzen kann für Sachen, die interessant sind, die man oder die interessant werden, gerade dadurch, dass man den Computer eben benutzt. Und das ist halt, was ihn dann angetrieben hat, was Apple angetrieben hat als Firma, was dann dazu führte, dass halt eben, wir kennen glaube ich alle dieses geleakte Video vor ein paar Jahren, dieses 1984-Video, wo Steve Jobs dann den ersten Macintosh vorgestellt hat. Da waren halt einige tausend, glaube ich, Besucher in diesem Zentrum, wo er das vorgeführt hat. Und dann hat er da einfach so einen tragbaren Computer rausgezogen. Man muss dazu sagen, damals war das ein tragbarer Computer, wo alles im Grunde genommen schon eingebaut war. Man musste halt eine Tastatur und eine Maus anschließen. Eine Maus, da fragten sich viele, wofür? Was ist das? Das war damals halt auch wieder was Neues. Und dann hat er das Teil angemacht, es fuhr hoch. Es hatte eine grafische Oberfläche, was natürlich damals auch schon eine Revolution war, weil das, ich glaube, es gab schon eine Lisa davor, also dieses Apple-System davor, was auch schon eine grafische Oberfläche hatte, aber das war so eher so Experimentierfreudigkeit von Apple so und das war natürlich schweineteuer. Und dann dieser Macintosh, den er da rausgezogen hat, mit grafischer Oberfläche, wo auch schon viele gestaunt haben, weil sie halt eben so eine grafische Oberfläche nicht gewohnt waren. Und dann vor allen Dingen, dass dieser Computer dann auf einmal zu denen redete. Das war, glaube ich, die größte Sensation überhaupt. Und das war eines der besten Auftritte, den Steve Jobs besten Auftritte, den er aufgelegt hat, im Grunde genommen. Ich glaube, er hat das nicht mehr wiederholen können, dieses Staunen der Leute. Und das war, glaube ich, auch der erste und einzige Auftritt, ich gesehen habe, wo Steve Jobs tatsächlich in Krawatte und einem Smoking aufgetreten ist. Oder war es eine Fliege? Auf jeden Fall im Smoking aufgetreten ist. Ansonsten ist man es ja eher gewohnt, dass er im Rollkragenpulli und mit der Jeans auftritt. Und das war auch sein Markenzeichen, dass er einfach leger einfach auf die Bühne tritt und eben seine Produkte vorstellt mit dem großen Bonbon. Und er hat natürlich auch, das hat man ja gehört, alle seine Präsentationen sehr, sehr gut einstudiert, weil er dann auch gemerkt hat, dass so eine Präsentation eine ganze Menge ausmacht, wenn man das vernünftig und richtig einem Menschen oder mehreren Leuten eben präsentiert, sein Produkt, dann kann man dort natürlich eine ganze Menge Erstaunen und Begeisterung für ein Produkt hervorrufen. Und das hat er dann auch schnell merken oder lernen müssen, dann später schmerzhaft dann auch erstmal erfahren müssen, dass das Problem, als er dann 1985, wurde er dann ja von Apple quasi rausgeschmissen, gründete dann seine eigene Firma Next und hat dann dort an weiteren Computern gearbeitet, war aber nicht mehr in diesen Personalsektor, also in den Heimcomputersektor reingegangen, sondern wollte in das professionelleren Mittelstandssektor hineingehen mit seinen PCs. Und da war es natürlich viel, viel schwerer, das hat er dann auch gemerkt. Und da glaube ich, da hätte Apple auch nicht so große Chancen gehabt. Und hat es ja auch bis heute nicht so wenn man so an den Mittelstand denkt oder an die, es kommt natürlich auch an welchen Mittelstand wir denken, wenn wir so an Industriecomputer oder sowas denken, da läuft meistens eine ganz normale Kiste rum mit Windows oder sowas oder anderen Systemen. Da hat also auch Apple nichts zu suchen und auch die Next-Computer haben sich nicht so richtig etabliert. Das Einzige, wo der Next-Computer eventuell interessant wäre, den mal zu erwähnen, ist, dass Tim Berners-Lee damals auf einem Next-Computer das WWW entwickelt hat, also das World Wide Web, was man heutzutage als Internet quasi bezeichnet, also die ganzen Webseiten, die man sehen kann. Das wurde halt damals, dieses erste Draft von Tim Berners-Lee wurde eben auf einem Next-Computer entwickelt, weil er das halt zusammen mit anderen Computern in seiner Arbeit eben hatte. Steve Jobs kam dann auch wieder zurück zu Apple, nachdem Apple quasi kurz vor der Pleite stand und hatte dann natürlich auch, ich glaube, er war noch nicht offiziell als Chef irgendwie bestätigt oder sowas und kam dann schon bei einer Mac Expo einfach zurück. Alle haben natürlich gejubelt. Und hatte dann, glaube ich, eine faustdicke Überraschung im Gepäck, nämlich erstmal Macintosh bzw. iMac. Also Macintoshs Revival als iMac quasi, das heißt wieder zur eigenständigen Marke werden, nicht mehr diese Clones, Mac-Clones verkaufen, wie eben die PC-Leute es gemacht haben, denen nicht hinterherrennen, sondern was Eigenständiges machen, ein eigenes Branding aufschlagen. Kam mit einer riesengroßen Marketingkampagne Think Different zurück und hat dann natürlich quasi den Leuten gezeigt, wie man eben aus einer fast kompletten Pleitenfirma wieder was Großes auf die Beine stellen kann. Dann kam irgendwann mal aus das, was in Next entwickelt wurde, bei Next entwickelt wurde das Unix-System, wurde dann auch umgesetzt. Viele der APIs im Grunde genommen sind heute immer noch offiziell und unter dem OpenStep Projekt immer noch zugreifbar. Das heißt, man kann immer noch Applikationen schreiben, die diese OpenStep-Spezifizierung einhalten, die dann auch auf einem Mac unter Cocoa laufen. Und Cocoa ist halt im Grunde genommen nur die Weiterentwicklung eines Widgets, das man eben damals für Next entwickelt hat. Und es gibt ja halt eben noch diese Projekte, Next-Step-Projekte, OpenStep-Projekte und GNU-Step-Projekte, die da laufen, die halt immer noch so ein bisschen das Prinzip eben, was bei Next Step entwickelt wurde, nacheifern wollen. Und das ist halt auch eine Bereicherung für die Open-Source-Welt, die es dort gab. Dann 2001 kam halt das OS 10 raus, basierend auf diesem Next Step und natürlich auch wieder designtechnisch wieder was Schönes. Und natürlich die Hardware, die Apple rausgebracht hat bis heute, ist natürlich auch legendär. Dazu gehören natürlich die MacBooks auch, die immer mobiler werdenden MacBooks. Mac Mini auch ein Riesenerfolg. Und dann natürlich auch hier die ganzen iProdukte, iPod natürlich, das iPhone und jetzt natürlich auch das iPad. Und ich glaube, da verdankt Apple eine ganze Menge Steve Jobs. Und natürlich auch wir als Kunden verdanken auch eine ganze Menge Steve Jobs, denn gerade auch mit Tablet-Computern, vor dem iPad gab es halt auch ein paar Tablet-Computer, die waren aber uninteressant, muss man ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass Apple eben eins rausgepusht hat, was halt sehr, sehr gute Features hatte, wurde es halt immer interessanter. Nur durch die Gerüchteküche, dass Apple vielleicht sowas rausbringen könnte, wurde es schon interessanter. Das gleiche mit dem iPhone. Da hat man auch wieder eine Messlatte angesetzt und andere konnten dann hinterherlaufen, so ein bisschen. Jedenfalls fühlte es sich so an für den ganz normalen Consumer. Intern sieht es ja immer ein bisschen was anders aus, weil andere Firmen natürlich dann auch intern immer was anderes köcheln und die wollen natürlich dann ihre Produkte fertig machen und da war vielleicht schon bei anderen Firmen auch schon was am Laufen, aber man hat natürlich diesen Zeitdruck nicht bei den anderen Firmen gespürt und Apple hat jetzt mal was vorgelegt und dann muss man natürlich dann auch nachlegen und das hat sich bis heute eigentlich nicht so verändert. Apple ist da immer noch innovationsführend. Und das ist so eine kleine Hommage an Apple. Ich will da nicht zu viel nicht zu viele loben, weil es gibt da auch sehr, sehr viel Kritik an Apple mittlerweile. Und aber das so jetzt zum Abgang von Steve Jobs, wollen wir uns natürlich eher an die positiven Dinge erinnern als an die negativen Dinge. In diesem Sinne, alles Gute Steve Jobs und hoffentlich geht es dir bald gesundheitlich wieder besser und auch irgendwie bei Apple, da ist er jetzt im Vorstandsvorsitzender, glaube ich, im Betriebsrat oder sowas. Hoffentlich hat er da auch noch eine ganze Menge Spaß bei der Arbeit. Und ja, das so das kleine Apple-Thema, also goodbye Steve Jobs und wenden wir uns jetzt einem etwas ja lustigeren oder vielleicht traurigeren Thema, je nachdem wie man es sehen möchte, zu, nämlich UniOS. Quasi der Hoax des Sommers, so habe ich es genannt. Also der Sommerlochfüller des Sommers. Und das ist also wirklich eine Geschichte, die grandios ist. Es hat damit angefangen, dass mich einer darauf angeschrieben hat, ich glaube per E-Mail oder sowas, hast du schon mal gehört von diesem UniOS? Das wurde auch bei RTL und so vorgestellt. Das soll irgendwie Mac und Windows zusammen mit Linux vereinigen und alle Programme sollen drauf laufen. Habe ich mir erstmal gedacht, das klingt nach einem Märchen, nach einem Sommerloch, nach einem Aprilscherz oder sowas, aber im Sommer ein bisschen was zu spät. Dann habe ich mir natürlich das RTL-Video da angeschaut, habe dann auch erstmal mich kundig gemacht, wer das überhaupt ist, wer daran arbeitet. Es ist keine große Firma, sondern es sind einfach ein paar Schüler. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das könnte ein Linux mit einem Wine sein oder sowas. Dann habe ich mir den RTL-Beitrag angeschaut und da war es mir eigentlich klar, das ist nichts Ernstes, nichts Ernstzunehmendes. Das kann nichts werden, weil auch nichts Technisches irgendwie bekannt wurde. Dann gab es natürlich ein paar Foreneinträge und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel Skepsis natürlich mit dabei. Aber es hat auf jeden Fall einige Leute dann aus dem Sommerloch, die nicht wussten, was sie machen wollten, sollten, herausgelockt, einige Trolls auch rausgelockt und die haben dann heftig diskutiert und ja kommentiert. Und ja, ich will jetzt nicht zu tief in diese ganze Geschichte reinrauschen. Ich will nur kurz erwähnen, die Sachen, die aus der Sicht des TechView Podcasts sehr interessant sind, nämlich die technischen Sachen, die da jetzt rausgekommen sind. Es gab nämlich einen Golem-Artikel. Dort hat man auch ein kleines Interview geführt mit dem, oder sagen wir mal nicht Interview, sondern einen kleinen Besuch abgestattet mit dem Entwickler, dem Mike Mixdorf. Und hat sich das Ganze angeschaut und da war auch schon dem Redakteur klar, okay, das ist nicht das neue revolutionäre System. Und er hat auch ein kleines Videochen dann von diesem System gemacht und dann sind einige schlaue Füchse dann auf die Idee gekommen, ey, guckt mal da, dort ist eine Exe-Datei, eine komische ausführbare Windows-Datei, die nennt sich AND-Linux. Und dann kam relativ schnell raus, okay, das, was da so gezeigt wurde und das, was so beschrieben wurde, ähnelt stark dem Prinzip, was halt eben AND Linux mit sich bringt. Eine Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert und unter Windows 2000 System nativ läuft. Und dieses AND Linux will ich euch mal so ganz, ganz kurz in groben Stichworten vorstellen. Das hat mich nämlich selbst interessiert, weil ich es selber auch nicht kannte. Und habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Dieses AND Linux basiert auf einer Technologie oder auf einem auf einer Portierung eines Linux-Kernels auf die Windows-Plattform. Im Grunde genommen, das nennt sich Co-Linux für Cooperative Linux, was im Grunde genommen heißen soll, dass eben dieser Linux-Kernel kooperatives Laden unterstützt neben dem anderen Kernel im System selber. Das heißt, in dem Fall, der Linux-Kernel läuft parallel neben dem Windows-Kernel einfach nebenher und kann benutzt werden. Dieses AND-Linux benutzt dann für die grafische Oberfläche, also für den X-Server, eine Variante, die nennt sich X-Ming, also ein ganz spezieller X-Server, der halt auch unter Windows lauffähig ist und dann im Grunde genommen sieht man halt eben eine vollständige Integration von eben X-Server-Fenstern in Windows, das sehr, sehr schön gelungen ist. Weiterhin setzt es in Sachen Audiobereich auf Pulse Audio auf, also ein System, was wir ja durchaus schon kennen. Und für fast jede Linux-App gibt es halt die Möglichkeit, dass sie ohne Modifikation auch auf dem AND-Linux läuft. Und egal, ob es halt jetzt KDE-Programme sind, wie halt eben auch in diesem Golem-Videochen gezeigt von UniOS, da sind ja einige KDE-Applikationen, die dort laufen, wie zum Beispiel der Systemmonitor von KDE. Aber auch GTK-Plus-Programme laufen da durchaus und funktionieren dort auch ganz gut. Und es gibt sogar eine Integration dieser Programme in diesen Windows Explorer oder in andere Windows-Programme, sodass man zum Beispiel auch meinen Typen setzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte jetzt mit GwenView meine Bilder öffnen, also diese Linux-Version von des Bildbetrachters oder die KDE-Linux-Version des Bildbetrachters, dann kann ich das im Explorer einfach als Verknüpfung dort einlegen und dann kann ich das dann auch das Bild direkt im Windows Explorer mit GwenView öffnen, was eine tolle Sache ist. Andersherum, glaube ich, gibt es keine Unterstützung. Das heißt, ich kann in dem Linux-Programm jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Programm in Windows öffnen möchte. Da müsste ich es irgendwie, glaube ich, über Wine oder sowas steuern. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Auf jeden Fall auf das Windows-Dateisystem wird eben über Samba zugegriffen. Also die Linux-Programme können über Samba auf eben dieses Windows-Dateisystem zugreifen. Allgemein wird für dieses End-Linux und für die ganzen Programme, für das Dateisystem, das Linux-Dateisystem, ein spezieller Bereich eben für dieses System eingerichtet auf der Windows-Partition. Und dort werden halt die Systemdateien hineinkopiert, hineingepackt und man kann halt dann auf diese Systemdateien zugreifen, auf diese ganz normalen Linux-Systemdateien zugreifen. Also insgesamt ist dieses End-Linux-System also eine ganz schöne Alternative für eben alle, die Linux mal ausprobieren wollen, allerdings jetzt keine Partitionierungsaktion starten wollen, keine Live-CD oder Live-USB-Stick starten wollen und auch keine virtuelle Maschine benutzen wollen, sondern quasi wie ein normales Programm, wie ein Firefox, wie ein Opera einfach installieren. Das kann man mit End-Linux auch machen. Und das ist wahrscheinlich auch eine der technischen Grundlagen, die halt auf denen halt UniOS basieren könnte oder momentan basiert. Denn die Mac-Kompatibilität, davon hat man noch nichts gesehen. Und das, was man gesehen hat, das waren einfach nur Programme, die aussahen wie Mac-Programme, die allerdings in Wirklichkeit in Flash geschrieben waren oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Flash geschrieben waren. Wie zum Beispiel auch Photobooth, was man ganz klar in dem Video auch sehen konnte, weil es ein Zulassen-Dialog für die Webcam darstellt, die man normalerweise aus dem Flash-Player eben her kennt. Also insgesamt das UniOS natürlich ein Hoax des Sommers, aber es hat dann doch was Gutes und was Interessantes gebracht. Viele Leute hat es durch die Langeweile des Sommers irgendwie geführt. Viele Leute haben sich natürlich auch aufgeregt. RTL hatte was zu senden. Und wiederum andere sind dann auf End-Linux und Co-Linux aufmerksam geworden und können dann natürlich auch sich das mal anschauen und das mal ausprobieren. Ich werde natürlich auch endlinux.org verlinken, sodass die Leute, die jetzt mir nicht folgen konnten, das Ganze dann dort auch herunterladen können und dann mal ausprobieren können. Und mich würde dann auch interessieren, ob es bei euch gut läuft, ob das Ganze funktioniert und vor allen Dingen, wie aktuell denn die Programme eigentlich sind. Und eine Sache will ich noch kurz erwähnen, weil ich gerade auf meinen Springzettel geguckt habe und es vergessen habe zu erwähnen. Die Linux-Distribution End-Linux hat natürlich auch einen eigenen Paketmanager, sodass man auch ganz einfach Programme nachinstallieren kann. Und mich würde dann auch doch noch interessieren, falls ihr es ausprobiert, wie aktuell sind die Programme? Kriegt man irgendwo anders noch aktuellere Programme her? Und funktioniert die Integration in das Windows-System genauso gut wie eben dieses End-Linux System oder diese Webseite das dann so beschreibt. Ich habe es selber nicht testen können, weil ich eben kein Windows-Benutzer bin und auch kein Windows mehr auf meinen Maschinen habe. Deshalb ist es schlecht zu testen. Aber es würde mich mal interessieren für die Leute, die eben so ein Windows haben und das mal ausprobieren können, genug Speicherplatz haben, ob das Ganze denn funktioniert. Ja, das ist im Grunde genommen alles das, was ich für diese TechView-Podcast-Folge vorbereitet habe. Wir haben das Jubiläum angesprochen, 20 Jahre Linux. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Meilenstein. Jetzt auch mit dem Linux-Kernel 3.0, auch wenn das da technisch nicht so viele Veränderungen gibt, ist es trotzdem eine sehr, sehr wichtige Technologie, die heutzutage ja in unseren Alltag gefunden hat. Vielleicht nicht immer unter dem Begriff Linux, allerdings verbirgt es sich dann meistens hinter anderen Begriffen, wie zum Beispiel Android oder Smartphone OS oder sowas oder Bada oder und so weiter und so fort. Und doch eine sehr, sehr bereichende Stück Software und ist wirklich wert, dass wir hier das 20-jährige Jubiläum feiern. Ich werde natürlich ein paar Links noch anhängen, ein paar interessante Geschichten auch anhängen. Da hat einer, ich glaube auf spiegel.de, eine Liebesgeschichte zu Linux aufgeschrieben, seine eigene persönliche Story mit Linux. Und das möchte ich auch gerne verlinken, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Und dann haben wir natürlich noch einen Abgang, vielleicht sogar der Abgang des Jahres. Steve Jobs hört bei Apple auf, die Apple-Aktie kracht zunächst einmal. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das jetzt so, ja, wir werden das ja spätestens in ein, zwei Monaten merken, wie sich das auswirken wird auf Apple und auf die neuen Produkte, die Apple dann vorstellen wird. Hat es überhaupt Auswirkungen oder wird es keine Auswirkungen haben? Das werden wir mal sehen müssen. Und dann natürlich zuletzt ein kleines Aufregerthema, was ich versucht habe, so ein bisschen von der technischen Seite zu beleuchten, weil ich glaube, ich habe mich da genug drüber aufgeregt und andere haben sich auch genug drüber aufgeregt. Deshalb wollte ich so ein bisschen die technische Seite beleuchten, dieses End-Linux und Co-Linux, was hochinteressant ist. Und was sich lohnt, mal das zu erwähnen und dann vielleicht auch sogar mal anzutesten. Ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich und bis zur nächsten Folge.
Jetzt wollen wir mal zocken.